Damit ließ Leto es bewenden. Er wurde wieder zu sich selbst, zu seinem eigenen Herrn. Es war weder ein Sieg noch eine Niederlage, die sie oder er hatten hinnehmen müssen, sondern eine ganz neue Sache, die sie miteinander zu teilen hatten. Er ließ sie in sich einströmen und jede Zelle, jeden Nerv seines Körpers in Besitz nehmen. Eine Weile später erwachte er in weißer Dunkelheit. Ein Blitz der Erkenntnis sagte ihm, wo er sich befand. 1 Kilometer vom Siege entfernt, mitten im Sand. Er wusste jetzt, wie der Siege hieß. Es war Yakurutu, gleichzeitig aber auch Fondak. Aber er unterschied sich sehr stark von den Mythen und Legenden, die die Schmuggler verbreiteten. Direkt vor ihm auf der Decke saß eine junge Frau. Sie hielt einen Leuchtglobus, der mit einer Schnur an ihrem linken Ärmel befestigt war und dicht über ihrem Kopf schwebte. Als Leto den Blick von der Lampe löste und nach oben sah, nahm er die Sterne wahr. Er kannte diese junge Frau, hatte sie bereits in einer seiner Visionen gesehen. Sie hatte Kaffee geröstet. Sie war nicht nur Namris Nichte, sondern auch ebenso schnell mit dem Messer, das auf ihrem Schoß lag. Sie trug über dem Destillanzug eine einfache grüne Robe. Ihr Name war Sabia. Und Namri hatte seine eigenen Pläne mit ihr. Als Sabia in seinen Augen das Erwachen sah, sagte sie, »Es ist beinahe Morgen. Du hast die ganze Nacht hier draußen verbracht.« »Und den größten Teil des Tages«, erwiderte Leto. »Du machst guten Kaffee.« Obwohl diese Feststellung sie sichtlich verwirrte, ignorierte sie sie mit einer Nonchalance, die deutlich darauf hinwies, dass man sie einer harten Ausbildung unterworfen und mit bestimmten Befehlen versehen hatte. »Es ist die Stunde der Meuchelmörder«, sagte Leto. »Aber dein Messer wird nicht länger gebraucht.« Er warf einen Blick auf die in ihrem Schoß liegende Klinge. »Namri wird das beurteilen«, sagte sie. »Also nicht Halleck.« Sie bestätigte lediglich das, was er schon wusste. »Shai Hulud ist ein großartiger Müllsammler. Vertilger unerwünschter Beweise«, sagte Leto. »Ich habe ihn selbst schon in dieser Hinsicht benutzt.« Sie ließ ihre Hand langsam auf den Messergriff sinken. »Wie viel offenbart es doch, wie und wo wir sitzen«, sagte Leto. »Du sitzt auf einer Decke und ich auf dem Sand.« Ihre Hand schloss sich um den Griff. Leto gähnte und riss dabei so weit den Mund auf, dass seine Kinnmuskeln schmerzten. »Ich hatte eine Vision, in der auch du vorkamst«, meinte er. Ihre Schultern entspannten sich leicht. »Wir beurteilen Arrakis sehr einseitig«, sagte Leto. »Das ist irgendwie barbarisch. Es liegt eine bestimmte Triebkraft hinter dem, was wir tun müssen, aber jetzt müssen einige unserer Arbeiten wohl ungetan bleiben. Die Skalen müssen in ein besseres Gleichgewicht gebracht werden.« Sabiha runzelte verstört die Stirn. »Meine Vision«, sagte Leto, »wenn wir den Tanz des Lebens auf diesem Planeten nicht wieder in einen Gleichklang bekommen, wird der Drache des Wüstenbodens denselben nie wieder kreuzen.« Es war nur die Tatsache, dass er einen alten Fremen-Ausdruck für den großen Wurm benutzt hatte, dass sie ihn verstand. Zögernd fragte sie, »Der Wurm?« »Wir befinden uns in einem dunklen Tunnel«, sagte Leto. »Ohne das Gewürz bricht das Imperium auseinander. Die Gilde kann sich nicht mehr bewegen, die einzelnen Planeten werden allmählich die Verbindung miteinander verlieren. Der Weltraum wird zu einer Ödnis werden, wenn die Navigatoren die Fähigkeit verlieren, ihn zu durchqueren. So wie sich die Bewohner anderer Planeten auf sich selbst gestellt finden werden, werden wir unsere Dünenkämme erklimmen und uns nicht mehr daran stören, was über und unter uns existiert.« »Du sagst sehr seltsame Dinge«, sagte Sabia. »Wie habe ich in deiner Vision ausgesehen?« »Vertraue auf den Aberglauben der Fremen«, dachte Leto. Und er sagte, »Ich wurde zu einer Passigraphie. Ich bin ein lebender Glyph, der die Veränderungen aufschreiben muss, die auf uns zukommen. Tue ich das nicht, wirst du einem Schmerz unterliegen, den ich keinem Menschen wünsche.« »Was hat das zu bedeuten?« fragte Sabia. Ihre Hand blieb leicht auf dem Messer liegen. Leto wandte den Kopf den Felsenklippen von Yakurutu zu und entdeckte den zweiten Mond, der sich anschickte, hinter den Felsen den heraufdämmernden Morgen anzukündigen. Der Todesschrei eines Wüstenhasen erklang. Er stellte fest, dass Sabia schauderte. Dann erklang lauter Flügelschlag. Es waren Raubtiere. Kreaturen der Nacht. Er sah das Leuchten ihrer Augen, als sich ein ganzer Schwarm über sie dahin bewegte und auf die Klippenausläufer zuflog. »Ich muss den Anweisungen meines Herzens folgen«, sagte Leto. »Für dich bin ich nur ein Kind, Sabiha, aber man hat mich vor dir gewarnt«, sagte Sabiha. »Die Die Versteifung ihrer Muskeln deutete darauf hin, dass sie sich vorbereitete. Als er die Furcht in ihrer Stimme wahrnahm, sagte er, »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Sabiha. Du hast 8 Jahre länger gelebt als der Körper, der vor dir steht. Dafür verehre ich dich. Aber in mir sind tausende von Jahren anderer Leben weit mehr, als du ahnst. Nimm mich nicht wahr, wie man ein Kind wahrnimmt. Ich habe viele Zukünfte überbrückt, und in einer von ihnen sah ich uns, in Liebe einander zugetan. Dich und mich, Sabiha.«
»Was sind... Das kann ich nicht...«
Sie brach verwirrt ab. »Du solltest dich mit diesem Gedanken vertraut machen«, sagte Leto. »Aber jetzt hilf mir zum Siege zurück, denn ich war an fernen Orten und bin erschöpft von den Anstrengungen meiner Reise. Namri muss erfahren, wo ich gewesen bin.« Er sah die Unentschlossenheit in ihrem Gesicht und fuhr fort. »Bin ich nicht der Gast der Höhle? Namri muss erfahren, was ich erfahren habe. Wir werden viele Dinge tun müssen, um unser Universum zu erhalten.«
»Ich glaube das nicht. Das mit den Würmern«, sagte sie.
»Ebenso wenig wie unsere Liebe«,